Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne. Und damit, moin moin, zurück, moin Justin. Ich habe einen großen Kaffee, ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht. Worüber quatschen wir heute?
Ja, heute geht es mal wieder so ein bisschen um, ja, wir fangen wieder an, so ein bisschen drauf los zu quatschen. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie so ein bisschen in Anführungsstrichen unser Werdegang war. Und also wie sozusagen die Zeit war vom Abitur bis dann wirklich zum Studienplatz. Haben wir beide ja, wie gesagt, ein bisschen länger gebraucht. Wen es interessiert, kann da gerne nochmal reinhören. Und das kam tatsächlich ziemlich gut an, weil viele Leute so das Gefühl hatten, dass wir denen so ein bisschen, ja, so ein bisschen aus der Seele, aus dem Herzen sozusagen sprechen, weil das eine Sache ist, die viele, zumindest kam es auch in den Mails, die ihr uns geschrieben habt, so ein bisschen dieses Gefühl haben, dass man nur verstanden wird, wenn man selber oder nur von Leuten verstanden wird, wenn man selber dieses, ja, diese Odyssee mal durchgemacht hat, wenn man selber dafür kämpfen musste, diesen Platz sozusagen zu bekommen. Und heute geht es quasi um ein ähnliches Thema, um dann wieder so ein bisschen unsere Gedanken dazu loszuwerden. Und zwar fragen wir uns heute, was braucht man eigentlich, um ein guter Mediziner zu sein? Oder was braucht man, um Medizin studieren zu können? Und da gehen wir auf mehrere Aspekte ein. Wir fangen natürlich bei der großen Diskussion an mit dem Abitur. Brauche ich ein gutes Abitur, um auch Medizin studieren zu können? Ja, und sind die Eigenschaften im Studium quasi, um das Studium erfolgreich zu meistern, dann auch die gleichen, die ich brauche, um ein guter Arzt zu sein? Das ist so das, worum es heute gehen soll. Und da haben wir uns, wie gesagt, keine Notizen gemacht, wieder frei aus dem Kopf und gehen so ein bisschen auf Fragen, da haben wir uns was aufgeschrieben, wir gehen so ein bisschen auf Fragen ein, die wir in den letzten Tagen von euch in den Mails bekommen haben. So. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Könnt ihr auch nach wie vor gerne weiter Anregungen, Wünsche, Kritik oder sonstiges hinschicken. Küchenmedizin@gmx.de, Küche mit UE. Und dann können wir eigentlich direkt starten. Oder hast du noch was?
Ich habe nichts mehr an Ankündigungen. Wir starten direkt rein. Ich würde sagen, wir fangen dann chronologisch an. Ne? Viele fragen sich ja jetzt auch, das hatten wir auch in der Mail, brauche ich denn jetzt ein gutes Abi oder welche Fächer brauche ich, um gut im Studium zu sein? Oder brauche ich einen guten NC? Muss ich bestimmte Fächer belegt haben? Das habe ich mich echt oft gefragt, ob ich Bio jetzt unbedingt in der Oberstufe gehabt haben muss und da gut gewesen sein muss, um eben auch erfolgreich im Studium zu sein. Was sagst du dazu?
Ist eine schwere Sache. Also gerade damals, als wir ins Studium gekommen sind oder uns fürs Medizinstudium beworben haben, war es ja noch so, dass man man braucht immer noch ein extrem gutes Abi, aber da war es ja wirklich so 1-0, sonst geht gar nichts. Und da ging es mit diesem alten Zulassungsverfahren wirklich so um diese Prämisse von, krieg das beste Abitur, was du haben kannst, als irgendwie mach die Fächer, die dir fürs Studium was bringen. Da bin ich immer noch so, eigentlich, sag ich mal, der Verfechter für, denn, wie gesagt, bei den wenigsten Universitäten, außer bei ein paar Privaten in Deutschland, werden dir bestimmte Unterrichtsfächer ja, sowieso nicht angerechnet. Was man natürlich sagen muss, das Niveau der Medizinertests, wie zum Beispiel beim HAMNAT, die gehen natürlich auf Unterrichtsfächer wie Biologie, Chemie und so weiter eben ein und Physik. Da wäre es, was das angeht, nicht schlecht. Aber trotzdem ist der NC, also der Abiturnotendurchschnitt, denke ich, immer noch so wichtig, dass man, glaube ich, egal mit welchen Fächern, einfach versuchen sollte, in der Oberstufe das Beste daraus zu holen und das beste Abi zu machen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich wollte jetzt gerade mal zwischenhaken, weil klar, für die Zulassung braucht man ein gutes Abi, aber die Frage ist ja jetzt, oder zumindest das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle oder ich mir gestellt habe, muss ich jetzt unabhängig davon, ob ich, angenommen, ich würde sofort nach dem Abi den Platz bekommen, unabhängig vom NC, ist jetzt ein Kriterium, dass ich einen hohen NC, einen guten NC habe und Fächer wie Bio und Chemie in der Schule gehabt habe, ist das jetzt ein aussagekräftig dafür, ob ich gut im Studium bin? Sagen wir mal angenommen, das Zulassungsverfahren ist jetzt mal außen vor und ich komme sowieso ins Studium. Ich meine, dass ich einen guten NC brauche, um ins Studium zu kommen, ist klar. Aber jetzt die Frage halt, wenn ich jetzt im Studium bin, hat mir das dann vorher sehr viel geholfen? Oder gleicht sich das dann im Studium irgendwann aus? Oder hat das eigentlich gar keinen Einfluss darauf, ob ich jetzt ein guter Student bin oder ob ich jetzt ein schlechter Student bin?
Das ist eine schwere Frage. Also generell, um mal ganz kurz das Fass aufzumachen mit NC, natürlich brauchst du keinen guten Durchschnitt, um erfolgreich durchs Studium kommen zu können. Ich glaube, der Gedanke an dieser Sache, ich meine, die Diskussion ist ja immer die gleiche. ein 1-0-Abi heißt nicht, dass man guter Arzt wird. Da sind wir uns alle einig. Das brauchen wir nicht nochmal aufräumen, das Fass so, aber aufmachen das Fass. Aber die Sache, die, glaube ich, hinter den Gedanken steht mit dem guten NC, ist, dass man sagt, man kann vielleicht schon so ein paar Charaktereigenschaften ableiten. So Disziplin schon besonders sehr früh. Man weiß besonders sehr früh, was man will, was halt auch wieder irgendwie ein Kriterium ist, was so ein bisschen schwierig wird. Man kann eventuell ableiten, dass Leute, die einen besonders guten Abi-Durchschnitt gemacht haben, sagen, okay, ich investiere viel Zeit, ich bin sehr diszipliniert. Und das sind Dinge, die brauchst du fürs Studium. Da würde ich eventuell sogar noch so ein bisschen mitgehen und sagen, ja, das könnte einem Vorteil bringen. Bio zum Beispiel in der Schule gehabt zu haben, Physik in der Chemie, ein Vorteil würde ich sagen, es bringt einem was. Man ist schon mal in der Materie drin. Braucht man es, um sicher zu bestehen, würde ich eher sagen, nicht.
Also ich war ja jetzt immer einer beispielsweise, der echt Schiss hatte, auch in der Schule. Ich dachte, naja, ich gehöre jetzt absolut nicht zu den Überfliegern. So, ich bin sehr guter Durchschnitt, so mit Abi von 1,7 gehörte ich da zu den, auf jeden Fall natürlich zu den Guten, aber eben nicht zu den sehr Guten. Und für mich war Medizin immer so, ja, das machen halt die Überflieger, die 1,0er, die den, naja, die sowohl fleißig sind als auch extrem intelligent sind. Und bin ich jetzt überhaupt in der Lage dazu, dann richtig zu studieren? Also beziehungsweise bin ich in der Lage dazu, das Medizinstudium zu schaffen, obwohl ich, sagen wir mal, ein absolut normalsterblicher Mensch bin. Und das ist ja auch so ein bisschen, was wir ja auch mal in der Frage bekommen hatten, ist es trotzdem möglich oder muss man halt ein Überflieger sein? Oder welche Charaktereigenschaften oder was für ein Wissen braucht man, um im Medizinstudium jetzt erfolgreich zu sein?
Ja, absolut nicht. Also Nummer eins, was wir hier beide ganz klar feststellen können, und da sind wir, glaube ich, die beiden lebenden Beispiele, man muss nicht überdurchschnittlich intelligent sein. Also man braucht keinen Überflieger im Leben oder in der Schule oder sonst wo sein, um das Medizinstudium zu schaffen. Ich glaube, du hast es letztens, als wir kurz persönlich drüber gesprochen haben, ganz gut zusammengefasst. Du meintest, sowas wie Fleiß schlägt Intelligenz, oder was hattest du gesagt?
Sowas warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wie der Spruch geht. Ich glaube, Disziplin schlägt Talent, irgendwie sowas.
Ja, oder sowas in der Art. Also es ist, was wir damit sagen wollen oder was ich damit sagen möchte, ist, dass man definitiv sagen kann, dass Intelligenz dir in dem Studium, ja klar, was bringt. Also jeder Mensch, der Medizin studiert, wird keine Vollkartoffel sein. So, das will ich damit nicht sagen. Aber man kann extrem viel über Charakter bzw. Einstellung erreichen, wenn es darum geht, um mal konkrete Dinge zu sagen. Willenskraft, Fleiß bzw. Selbstdisziplin und vor allem Durchhaltevermögen. Und man braucht meiner Meinung nach, das ist weniger eine kleinere Charakter, also weniger eine Charaktereigenschaft, aber man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz. Das sind so die Dinge, die ich sage, das ist auf der Liste der Dinge, die man braucht, ganz, ganz oben. Und alles andere kommt danach. Wie würdest du denn das sagen? Ich meine,
ja, siehst du das oder siehst du das anders? Doch, sehe ich genauso. Frustrationstoleranz, finde ich, ist schon eine Charaktereigenschaft. Also das kann man sich auch nicht antrainieren, aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Charaktereigenschaft auch. Und vor allem halt auch die richtigen Leute, mit denen du das Studium zusammenschaffst. Ne? Also ich würde halt da komplett von weggehen eigentlich, was man in der Schule hatte für Noten oder welche Fächer man hatte. Dieses den Willen und das Durchhaltevermögen und die Disziplin, wirklich eine Zeit lang jeden Tag zu lernen und auch viel zu lernen, ist durchaus wichtiger als in Bio immer 15 Punkte gehabt zu haben in der Schule. Also das bringt einem im Studium eigentlich selbst gesehen gar nichts mehr, weil man halt in relativ kurzer Zeit sind alle auf dem gleichen Wissensstand, egal ob du vorher Bio hattest oder nicht. Du hast vielleicht ein bisschen einen Vorsprung, wenn du vorher die ganze Zeit Bio, nehme jetzt mal die ganze Zeit Bio als Beispiel, weil ich selber kein Bio in der Schule hatte. Ich habe das irgendwann mal in der 10. Klasse, 11. Klasse abgewählt und ich habe es halt trotzdem gepackt. Ich musste mich halt natürlich mehr reinhängen in Bio am Anfang als die anderen, aber durch die Disziplin konnte ich es dann halt einfach irgendwann ausgleichen. Und irgendwann ist man ziemlich schnell, nach, ich würde sagen, 1-2 Monaten, auf dem gleichen Wissensstand ungefähr. Und dann sind alle auf einem Level und dann ist es halt egal, was du für Fächer in der Schule hattest. Dann geht's halt einfach nur noch mit dem Stand halt weiter und dann musst du dich an den Schreibtisch setzen und ordentlich viel Durchhaltevermögen haben und am besten halt auch die richtigen Leute an deiner Seite, mit denen du nicht nur lernen kannst, sondern mit denen du dann halt auch dich mal ablenken kannst oder ja, auch einfach mal über das sprechen, also halt über andere Dinge sprechen kannst, dass du halt mit dem Druck, der dann halt schon auch da ist, auch umgehen kannst, ne?
Es kommt dann auch nochmal drauf an, wie man überhaupt ins Studium gekommen ist, weil wenn du mal so überlegst, die Leute, die ein 1-0-Abi gemacht haben zum Beispiel und die haben dann kein Bio, kein Physik, kein Chemie in der Oberstufe gehabt, was ja jetzt an sich nichts Schlimmes ist, die haben dann zwar den Studienplatz, aber im Studium haben häufig, zumindest habe ich das so erfahren, die Leute einen kleinen Vorteil gehabt, die zum Beispiel über den Hamnat ins Studium gekommen sind und sich ja sowieso mit diesen Themen der ersten Semester die ganze Zeit extrem stark damit auseinandergesetzt haben, weil die, ich, man muss sagen, die Fragen im Studium, würde ich sagen, waren gerade in so Bio oder so schon einfacher, also Physik zum Beispiel war im Studium wesentlich einfacher, fand ich, als im Hamnat. Und trotzdem ist es eben so, dass man eben dadurch gesagt hat, gut, ich habe jetzt den Hamnat bestanden, das heißt, mein Vorwissen scheint nicht schlecht zu sein und damit war es zumindest bei uns so, kam man, finde ich, recht gut durch diese Grundlagenfächer durch. Und da hat man in gewisser Art und Weise vielleicht sogar einen Vorteil, würde ich sagen. Was ich nochmal ganz kurz ansprechen wollte, ich wollte eigentlich nicht so viel über das Abi sprechen, aber irgendwie fand ich es dann doch nochmal wichtig zu sagen, ist, das Abi findet halt einfach auch irgendwie in einer Zeit statt, in der ein Großteil der Menschen halt überhaupt gar nicht weiß, war ja bei dir auch so, was er wirklich machen möchte. Weißt du, man muss das ja eigentlich, um ein gutes Abi zu bekommen, für Studium ja schon sehr, sehr, sehr früh wissen. Und selbst dann kann es immer noch sein, dass man relativ, also irgendwie ein Spätzünder ist oder dass man einfach in dem Moment andere Dinge im Kopf hat während der Schule. Und da ist diese Vergleichbarkeit dann ja auch irgendwie wieder weg, weißt du? Und deswegen finde ich eigentlich, ist die Sache mit dem Abitur inhaltlich wirklich schwer. Das Einzige ist halt vielleicht so ein bisschen Reife und ja, dass man sagt, okay, die Person hat sich schon in der 11. und 12. Klasse oder wenn man damals noch 13 Jahre gemacht hat, eben da dann schon viel, ja, viel aufgeopfert sozusagen für seinen Traum, wenn er wusste oder sie wusste, dass sie Medizin studieren wollen. Aber ansonsten würde ich sagen, man kann nichts, also ich glaube nicht, dass Leute mit einem 1.0er Abi besser durchs Studium kommen, als wir jetzt mit 1.5 und 1.7 oder so.
Na, ich würde jetzt halt auch mal den Bogen schlagen und jetzt einfach mal mit dir überlegen wollen, wer ist denn, ich meine, unsere Zuhörer haben halt die Perspektive aus vor dem Studium. Ja, unsere Zuhörer sind noch nicht im Studium, die haben jetzt Abi gemacht oder warten jetzt schon längere Zeit oder haben eine Ausbildung gemacht oder was auch immer, welchen Weg die eingeschlagen haben. Das heißt, sie kennen die Perspektive vor dem Studium. Jeder hat so seine eigenen Sorgen, was auch ich absolut verstehen kann, die hat jeder so vor dem Studium. Aber wir haben ja jetzt die Perspektive auch, wie es im Studium ist. Die Perspektive kennen ja jetzt unsere Zuhörer nicht. Wir können ja jetzt mal so ein bisschen sagen, auch so, wer ist, also wir haben ja so ein bisschen den Blick ja auch dafür, wer ist denn jetzt von uns erfolgreich im Studium oder wer hat zumindest gute Noten? Und wer ist, sagen wir mal, weniger erfolgreich? Wer fällt schon mal durch eine Klausur durch oder wer ist schon mal durch ein Testat gefallen? Und da sieht man halt meiner Meinung nach, dass es eigentlich überhaupt nichts mit den Noten, die man vor der Schule zu tun hat oder auch mit der Intelligenz nicht wirklich viel zu tun hat und dass diese Charaktereigenschaften, die wir vorhin schon beschrieben haben, wie diese Disziplin, viel zu lernen, auch ja eine Frustrationstoleranz zu haben, einfach lange zu lernen, auch wenn man dann keine Lust mehr hat zu lernen, dann halt auch weiter zu lernen, dass die eigentlich viel, viel wichtiger sind, weil ich sag mal, wir haben ja bei uns im Jahrgang ja halt schon ein paar Beispiele, wo ich sag, ey, weitaus intelligenter als ich, hundertprozentig, ich halte mich wirklich für einen absolut durchschnittlich intelligenten Typen, ja, oder keine Ahnung, und andere, mit denen ich spreche, wo ich sage, ey, also, der ist wirklich intelligent, aber deutlich weniger diszipliniert als ich. Das ist eine Sache, die ich ja über Jahre jetzt, über den Sport beispielsweise halt gelernt habe, mich disziplinieren zu können oder auch mal über einen längeren Zeitraum mich disziplinieren zu können, weil man dann auch weiß, es kommt wieder eine Phase wie Semesterferien, in der man sich wieder ausruhen kann. Aber dadurch sind wir beispielsweise ja noch nie durch eine Klausur gefallen. Und andere, die, wo ich sagen würde, die sind aber intelligenter, haben aber nicht diesen Drive, sich immer hinzusetzen und zu lernen und auch mal zu sagen, komm, scheiß drauf, ich muss jetzt heute 8 Stunden lernen oder 9 oder 10 Stunden mal lernen, was vor dem Physikum halt einfach normal war. Die hatten dann halt schon mal hier und da einen Struggle, ne?
Ja, also erstmal Minimum 9 bis 10 Stunden. Also in den Wochen vorher waren es gerne auch mal 12 Stunden, vielleicht auch 13, ist egal. Das ist ganz interessant, was du sagst, weil mir jetzt auch nochmal eingefallen ist, dass ich das Gefühl habe, jetzt wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass die Leute, die länger ins Studium gebraucht haben, sozusagen vielleicht auch automatisch eine größere Frustrationstoleranz aufgebaut haben, weil sie wahrscheinlich im Großteil oder der Großteil dann gesagt hat, so wie ich, boah, jetzt habe ich diesen Studienplatz. Und jetzt gebe ich alles. Und jetzt können sie machen mit mir, was sie wollen, weißt du? Und es war nicht dieses, ich habe ein 1.0 Abi. Ich sage nicht, dass es unverdient ist oder dass man dafür nichts getan hat. Aber es ist dann eher so, ja, und jetzt fange ich halt an zu studieren. Und ja, ich studiere halt jetzt. Und wenn mal was nicht läuft, dann ist es halt blöd. Aber bei mir war das so, mich konnte eigentlich im ersten Semester sehr, sehr wenig erschüttern. Weil es war voll anstrengend. Aber ich habe viele Dinge, die ich jetzt im Nachhinein sehr bemängel und sage, geht eigentlich gar nicht, halt überhaupt nicht so wahrgenommen. Einfach, weil ich diesen in Anführungsstrichen Leidensweg hatte. Und zu der Sache mit dem, dass wir durch noch keine Klausur durchgefallen sind, das ist eine Sache, die sollt ihr jetzt als Zuhörer und Hörerin nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir sagen wollen, jo, guckt uns an, so, wir haben die Prüfung alle bestanden. Es geht nämlich nicht nur um Klausuren, sondern auch mündliche Prüfungen, die wir in den ersten zwei Jahren halt wirklich fast wöchentlich hatten. Sondern es geht eigentlich nur, um euch mal kurz zu zeigen, wenn ihr jetzt die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr schon, aber hey, ich habe dreimal den Hamlet nicht geschafft. Du hast den Hamlet auch zweimal geschrieben, du hast den Med.at geschrieben, du warst im Ausland. Also wir haben keine Vorgeschichte, um dass man sagt, wir haben uns vorher bewiesen, dass wir das alles schon können, sondern wir sind eben sozusagen vielleicht so ein bisschen dieses Beispiel von, wenn du dich im Studium reinkniest, dann schaffst du das auch. Und die Vorklinik ist hart und wir sind ja auch beide durchs Physikum gekommen, sonst säßen wir jetzt nicht hier, weil dann würden wir immer noch lernen. Und es ist halt einfach ein gutes Beispiel, um zu zeigen, man kann es, wenn man sich zusammenreißt, schaffen und man braucht keine Angst haben, dass wenn man sich für durchschnittlich intelligent sieht oder ich sag mal als normalen Menschen, dass man das nicht schafft. Man kann es schaffen, man muss es halt wollen. Und da in dem Zusammenhang, auch wie du gesagt hast, da möchte ich gerne kurz auf eine Mail zu sprechen kommen, die wir bekommen haben. Da hat auch jemand gefragt, ich bin schon ein bisschen älter. Gut, Person war jetzt so alt wie du. Also, 26 ist ja jetzt auch nicht alt, aber ich verstehe, dass wenn man irgendwie eine Ausbildung vorher gemacht hat oder länger nicht ins Studium gekommen ist, dass man dann halt so ein bisschen das Gefühl hat, es geht eigentlich eher um die Spanne oder die Zeit, der man aus der Schule raus ist. Ne? Habe ich dann, also die Frage war, schaffe ich das dann noch oder habe ich Probleme, wieder reinzukommen? Und ja, wir müssen ja ehrlich sein, haben wir auch gesagt, das ist hart, das ist auch schwer. Aber es ist möglich und es haben bei uns sehr, sehr viele, bei uns nennt man sie noch die Wartezeitler, aus der einen Wartezeit, auch die haben es alle bewiesen. Es gibt, ich würde sogar sagen, dass ein Großteil der Wartezeitler, na, wobei es gemischt, es gab auch welche, die hatten sehr Probleme, aber es gab auch welche, die haben das ohne große, in Anführungsstrichen, Probleme geschafft, mit viel Aufwand. Das ist möglich und auch da an alle Leute, die jetzt zuhören und vielleicht sagen, ich mache das dann noch als Zweitstudium, na gut, oder als, relativ spät noch, wenn ihr es wollt, dann könnt ihr es schaffen. Da muss man an sich glauben, so. Würde ich sagen zumindest.
Würde ich ganz genauso sagen. Ich meine, also ich finde sogar an den Wartezeitlern, jetzt bei uns, sieht man es doch absolut perfekt, dass man mit einem hohen Aufwand und so, dass man das Studium halt gut schaffen kann. Ich meine, guck dir halt ein paar Wartezeitler von uns an, die sind, also da muss ich wirklich sagen, da habe ich einen absolut riesen Respekt vor, so, ne? Wir haben Väter bei uns mit dem Jahrgang, ne? Die haben noch eine Familie, die haben noch ein Kind und sie haben trotzdem das Physikum gepackt, die sind immer noch bei uns mit dem Jahrgang und die sind auch noch ein bisschen älter als die Person, die uns jetzt geschrieben hat. Und ja, da sieht man, finde ich, meiner Meinung nach wieder, dass diese Charaktereigenschaften halt einfach echt wichtig sind. Und ja, dass man nicht, ja, ein 1-0-Abi gehört. Also die Wartezeitler haben ja natürlich alle kein 1-0-Abi gemacht und die sind halt teilweise besser durchgekommen als andere Schüler, die mit 20 oder mit 19 nach dem Abi direkt mit einem Schnitt von 1-0 ins Studium gekommen sind und die Wartezeitler sind zum Teil besser.
Vor allem jetzt musst du dann ja auch nochmal gucken, die sind ja jetzt gerade, wo wir in die Klinik kommen, uns in einigen Punkten ja sogar voraus, weil sie eben Erfahrungen in den meisten Fällen mitbringen, die wir noch nie gesammelt haben und nie sammeln konnten. Das kommt auch noch mit dazu. Also da würde ich mir echt nicht so Gedanken machen. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, weil da gehen wir nochmal speziell drauf ein, aber dann kommt es auch nochmal drauf an, welchen Studiengang hat man, Regel- oder Modellstudiengang? Auch da ist nochmal, sag ich mal, die Bestehens- oder die Durchfallquote unterschiedlich. Aber da gehen wir dann in der richtigen Folge dazu drauf ein. Ich würde gerne an der Stelle nochmal eine andere Eigenschaft, die ist jetzt ganz losgelöst von der Sache mit dem Abitur, einbringen. Und zwar ist das eine Sache, die man vielleicht mitbringen sollte, die mir sehr schwer fällt oder schwer gefallen ist und die du vielleicht auch kennst, dass man sich Dinge trauen muss. Man muss sich im Studium anfangen, ja, Dinge zu trauen, ohne dass man dabei übermütig wird. Das geht dann schon wieder so ein bisschen in dieses Arztding rein. Aber ich denke, du weißt, was ich meine, oder?
Ehrlich gesagt, gerade nicht hundertprozentig. Was meinst du jetzt? Was trauen?
Ich meine damit sowas wie, dass wenn du Angeboten bekommst, ich sag jetzt mal Formulatur, in unserer ersten Formulatur, Blut abnehmen, war am Anfang so eine Sache, wo man sich sagt, oh, da habe ich vielleicht so ein bisschen Berührungsängste oder so. Aber man muss halt anfangen, sich zu trauen und das einfach machen. Und weißt du, was ich meine? Dass man sich aktiv beteiligt. Es wird dir nichts geschenkt in dem Sinne. Man muss die Möglichkeiten, die einem geboten werden, die muss man eben wahrnehmen.
Ah, du meinst, jetzt wäre das Praktische so, ne? Also genau, hatte ich es nicht verstanden, ich hatte jetzt gerade noch so diesen akademischen Teil im Kopf mit Klausuren, Prüfungen, sich darauf vorzubereiten, aber ja, fängt da irgendwo im Pflegepraktikum leicht an. In der Formulatur kann ich auf jeden Fall bestätigen, ne? Da hat man hier und da echt nochmal ein, ja, fühlt man sich nicht so ganz vorbereitet und dann heißt es, yo, ich weiß, ob erst mal Blut abnehmen, bei dir weiß ich nicht, wie das bei dir, oder du, ich weiß, wie es bei dir war, kannst ja gleich mal erzählen, aber bei mir war es so, ich bin mit einer Ärztin in ein Patientenzimmer gegangen, die hat gesagt, so und so machst du das, wir gehen ins nächste Patientenzimmer, und sagt sie, yo, jetzt mach du. So, und du selber denkst dir so, scheiße, ey, ich hab doch gar keine Ahnung, kann ich nicht erstmal irgendwie eine Puppe reinstechen oder so und das erstmal überhaupt die Mechanik üben, und sie sagt einfach, nö, mach du das mal, und sagt zum Patienten, ja, ich habe hier einen Studenten mit dabei, der ist erfahren, der nimmt schon länger Blut ab, kann er mal bei ihm Blut abnehmen. Der Patient vertraut mir natürlich und einem selber geht natürlich richtig der Stift. Und ja, dann muss man es halt einfach machen. Genauso wie du sagst, da muss man es einfach mal versuchen, trauen, sich zu machen und reinstechen.
Das ist ja jetzt beim Blutabnehmen noch eine kleine Sache. Ich meine, bei mir war das ja so ähnlich. Ich war bei der Hausärztin zuerst und plötzlich, also wir waren mitten im Patientengespräch und dann kommt plötzlich eben, also die Angestellte mit rein, die das Blut da abnimmt und sagt, yo, Justin, willst du mal? Und ich sag, ja, klar, würde ich machen, so. Geh dann rüber, die Ärztin kommt mit, dann Patient war vorbereitet, Vene war gestaut und so, ja, guck mal, fühl mal, siehst du, ja, ne, in die Hand, die Butterfly und rein damit, so. Und alle gucken zu und ich war halt so, ne, war so ein bisschen ungewohnt. Am Ende ist ja nichts passiert, es ist ja alles in Ordnung, man darf ja die Fehler auch machen. Aber das geht so ein bisschen in diese Richtung, warum ich das jetzt ansprechen wollte, ist, weil man halt, und da kennen wir ja auch Leute im Studium, man kann ja auch in diese andere Richtung schlagen, dass man so ein bisschen dieses, ich möchte lernen, aber ich nehme vielleicht in Kauf, dass ich Leuten damit auch weh tue oder dass man vielleicht ein bisschen zu energisch wird. Also, ne, dass man Gefahr läuft, dass man in diese Richtung tendiert. Und man muss da, glaube ich, so ein bisschen dieses Mittelmaß finden zwischen, ich traue mich Dinge, auch wenn ein Dozent mir sagt, ja, sie machen das jetzt oder möchten sie das jetzt machen, traut euch und macht es dann auch. Und gleichzeitig aber eben auch immer im Kopf behalten, irgendwie, ja, das sind trotzdem Menschen, mit denen wir hier irgendwie arbeiten, ne?
So leicht fängt das ja sogar schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, im Präpsaal an, ne? Dass man da erstmal so ein bisschen Berührungsangst hat und denkt, jo, kann ich da jetzt echt einfach mit dem Skalpell mal rein? Und irgendwann ist es halt so, dass man, ja, halt da nicht mehr drüber nachdenkt und einfach darum präpariert. Aber am Anfang so, die ersten Schnitte zu setzen, ist dann auch erstmal ein komisches Gefühl am Anfang gewesen, ne? Aber das muss man halt einfach machen und das zieht sich eigentlich durchs ganze Studium, durch die ganzen praktischen Teile zieht sich das eigentlich komplett durch, ne?
Ja, definitiv. Und ich wollte das einfach nur noch mal so kurz ansprechen, weil darüber haben wir ja auch schon ab und zu mal so gequatscht, dass ich finde, dass man da manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu zaghaft ist. Und ich glaube aber, dass das eine Sache ist, die kann man auch so ein bisschen lernen. Wie gesagt, da haben wir auch schon mal die Frage jetzt, die du beantwortet hast, mit dem Prep-Kurs bekommen, macht euch da keine Sorgen. Das ist am Anfang ungewohnt und ja, das fühlt sich erstmal komisch an, aber man kommt da ganz schnell rein. Es gab bei uns, also mir fällt keine Person ein im Semester, die fortlaufend irgendwie Berührungsängste hat oder die damit nicht klarkam.
Nee, kenne ich auch. Da fällt
mir niemand ein. Ich kenne auch generell niemanden. Also da braucht ihr euch wirklich, denke ich, das können wir da guten Gewissens sagen, keine Gedanken machen. Dass man Respekt davor hat, ist verständlich. Das hatte ich auch und das soll man auch immer haben. Und den Respekt soll man auch theoretisch immer wahren. So, aber also, ne, da passieren auch andere Dinge, aber auch, das ist wie auch später im Arztleben, man muss immer merken, okay, was mache ich gerade, man sollte sich dem immer bewusst sein, trotzdem gewöhnt man sich dran und das ist auch was völlig Normales. Viele sagen ja auch zum Beispiel, ich bin ein sehr empathischer Mensch, ja, ich habe viel Mitgefühl, trotzdem kann ein Arzt später, auch wenn er zum Beispiel in einer onkologischen Fachabteilung arbeitet, nicht bei jedem Patienten mitweinen, wenn er eine Krebsdiagnose bekommt oder so. Das geht halt einfach nicht. So. Und das hat aber auch nichts mit Empathielosigkeit zu tun, also dass man das nicht hat, sondern man muss ja irgendwie auch damit umgehen. Man muss ja auch, weißt du, was ich meine, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen gestanden und fest sein. Man muss damit umgehen können und gleichzeitig trotzdem Beistand Angehörigen gegenüber leisten können. Das sind ja auch Dinge, die sind auch wichtig. Das heißt, dass man, ja, man soll sich dem bewusst sein, was man tut, aber man darf auch nicht da rein verfallen, sozusagen, ne?
Nee, das stimmt. Ich meine, also kommt natürlich immer auf den Patienten an, aber ich würde jetzt beispielsweise auch nicht von einem Arzt behandelt werden wollen, der jetzt selbst bei der Diagnose in Tränen ausbricht, sondern ich möchte jemanden dann haben, das ist jetzt vielleicht empfinden das andere anders, aber ich würde schon einfach eine professionelle Person mir gegenüberstehen haben, die mir dann genau sagen kann, okay, so und so geht's jetzt weiter. Wir haben aber genau einen Plan, die Diagnose ist jetzt zwar scheiße, aber das sind die nächsten Schritte. Oder mich natürlich auch aufklären, natürlich muss man auch ein Stück weit empathisch sein, aber jetzt zu sehr mitfühlen ist auch ein Stück weit Eigenschutz, dass man das einfach nicht, dass es einfach nicht geht. Und was ja auch noch dazu kommt, ich denke, irgendwann würde das vielleicht auch vom Arzt nicht mehr hundertprozentig ernst rüberkommen, beziehungsweise also ernst schon, aber nicht hundertprozentig überzeugend, weil man auch ein Stück weit abstumpft. Also das ist ja eine Sache, die passiert ja einfach immer. Das kann ja, denke ich mal, auch jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, absolut nachempfinden, dass man irgendwann, ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Onkologie ist, aber so generell stumpft man ein Stück weit vielen Themen gegenüber ab. Das fängt ja im Pflegepraktikum schon an. Da sind ja viele Dinge, wo man sich vorher denkt, boah, Alter, das ist aber jetzt echt eklig und da habe ich keinen Bock, das zu machen. Und dann nach ein, zwei Wochen, ja, mein Gott, da machst du halt morgens die Pflegerunde mit. Das juckt dich dann auch nicht mehr. Ist genauso wie im, ich will jetzt nicht wieder auf den Präpsaal zurückkommen, aber das ist ja genau das Gleiche da. Am Anfang ist so ein bisschen unbehaglich die erste Stunde, die zweite Stunde, boah, man hat sich schon dran gewöhnt, dritte, vierte, fünfte Stunde und so weiter. Ja, man hat sich voll dran gewöhnt, man stumpft da ein bisschen ab, man weiß, wie man damit umzugehen hat und hat eigentlich dann nicht mehr so richtig Probleme mit.
Ja, mir fallen ja so viele, viele Themen gerade ein, wo man gerade über das Krankenpflegepraktikum sprechen könnte und über ja, noch ganz viele andere Dinge. Es sind ja alles Folgen, die noch kommen. Ich weiß, wir sagen immer, ja, die Folgen kommen noch, nur wir können ja gar nicht immer, wir können ja gar nicht alles auf einmal hochladen. Mir fiel nur ein, dazu auch im Krankenpflegepraktikum, kann ich mich damals erinnern, da habe ich die ersten Personen gesehen, die so, ja, wo ich gesehen habe, denen geht es echt richtig schlecht so. Und auch diese Familienverhältnisse, die haben mich echt, muss ich sagen, da bin ich nach Hause gekommen und ich war echt belastet, so. Wirklich, also das habe ich gar nicht gedacht, also was heißt, ich habe das nicht gedacht, nicht, dass ich irgendwie ein emotionsloses Stück Holz bin oder so, aber das ist so eine Sache, wo ich echt gemerkt habe, okay, da war ich noch ein bisschen jünger, aber da geht es um, also da ist die wirkliche Welt, da so sieht die Welt wirklich aus und trotzdem ist es dann, wie du sagst, mittlerweile, Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, abstumpfen. Das ist nicht mal unbedingt so eine Art Abstumpfen, aber das ist so ein, man lernt damit halt einfach umzugehen. Man lernt damit, das so nicht an sich ranzulassen. Nicht, dass ich jetzt sage so, oh, du musst aber drüber sprechen, weil irgendwann kommt alles auf einmal und du brichst zusammen. Das ist auch nicht so. Aber also wie gesagt, man muss dazu natürlich sagen, wir haben natürlich den klinischen Alltag noch nicht in dem Sinne erlebt, dass wir jetzt regelmäßig auf einer Station gearbeitet haben und zum Beispiel auch, das ist ja auch von Fachrichtung zu Fachrichtung unterschiedlich, ne? Wie nah kommst du deinem Patienten? Zum Beispiel Psychiater kommen ihren Patienten auf einer ganz anderen Art und Weise näher als ein Chirurg oder so, ne?
Ja, klar.
Und
ja.
Da fällt mir da jetzt auch nochmal so spontan zu ein.
Also ich war aber tatsächlich auch dabei, als eine, in meiner Formulatur, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wo eine Krebsdiagnose, also Erstdiagnose auch gestellt und vermittelt wurde, ne? Das war eine recht schnelle Kiste, also da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da hat man sich kurz vorher abgesprochen vor dem Patientenzimmer, eigentlich nicht anders als bei der Visite. Rein, kurz gesprochen, klar, man hat ein bisschen länger gesprochen und zack, wieder raus, ab ins nächste Patientenzimmer. Und die Ärztin war da, ja, also die hat sich schon kurz vorher gesammelt und kurz nachher dann nochmal kurz gesammelt, aber dann hat sie es abgehakt und ist weitergegangen. Also das war das erste Mal halt, dass ich dann dabei war, dass eine Krebsdiagnose gestellt wurde. Und da war ich echt überrascht. Ich habe mir immer so vorgestellt, man nimmt sich den Patienten dann zur Seite, vielleicht in einen kleinen Extraraum ins Arztzimmer, setzt sich mit dem zusammen und redet dann mit dem und nimmt sich dann halt irgendwie eine halbe Stunde Zeit oder so. Das war in meiner Fantasie immer so, aber das eigentlich hat sich das gar nicht wirklich anders, also nicht wirklich unterschieden von einer normalen Visite, außer dass man halt vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten länger im Patientenzimmer geblieben ist.
Aber das ist, glaube ich, dann auch echt katastrophal gelaufen. So, also vielleicht ist das der Alltag, aber wenn, es sollte schon so nicht sein, also so wie du es beschrieben hast mit dieser extra Umgebung vielleicht und ne, ein bisschen Zeit lassen, gibt's nicht das Gefühl, ne, das sollte schon drin sein.
Ja, aber das ist halt, wie ich es halt in der Formulatur halt gesehen habe. Ne? Ich war auch so, ich dachte so, okay, so, also man hat sich ja kurz vorher abgesprochen, man spricht sich ja vor dem Patienten im Zimmer immer kurz einmal ab, So, die Schwester ist dabei, der Oberarzt ist dabei, die Assistenzärztin stellt das, oder der Assistenzarzt stellt das halt nochmal kurz vor, geht dann rein ins Zimmer. Und da war das halt einfach nicht anders so. Und da dachte ich so, okay, wir haben doch gerade noch kurz drüber gesprochen, dass er jetzt seine Krebsdiagnose bekommt. Und das war so in meiner Vorstellung, also ich habe das überhaupt nicht verstanden so in dem Moment. Ich dachte so, hey, okay, ist das jetzt wirklich das Erstgespräch über die Krebsdiagnose gewesen? Und dann meinte die Assistenzärztin mir, war das jetzt das Erstgespräch.
Ja, bin ich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen sprachlos. Also ich schätze mal, dass sowas öfter passiert, als man denkt. Aber also was soll man dazu sagen? Das ist eben die Sache, aber also da sind wir ja quasi genau bei dem Punkt was sollte ein guter Arzt haben? So, das ist zum Beispiel genau das, was ich meine. Man sollte eben auf der einen Seite, ne, sich irgendwie selbst schützen können, auf der anderen Seite ist es immer noch der Beruf, ne, dass man nicht vergisst, mit wem man da arbeitet und dass man das eben dann nicht so eben abfertigt.
Aber ich finde sie trotzdem, also ich würde trotzdem sagen, dass sie eine gute Ärztin war. Beispielsweise, also sie hat so vieles gut gemacht, sie hat auch das Gespräch gut geführt. Ich hatte nur das Gefühl, also da war jetzt nicht mein Oberarzt dabei, das fand ich halt ein bisschen, ich glaube eher, dass da die Organisation im Krankenhaus, dass die nicht gestimmt hat. Und sie war jetzt einfach die Leidtragende so ein bisschen, aber sie musste in diesem System halt funktionieren. Aber selber, ja, wie sie das Gespräch trotzdem im Patientenzimmer geführt hat und wie sie auch andere Patienten, in anderen Patientenzimmern Gespräche geführt hat, fand ich sie eigentlich immer, also so ein Stück weit so, dass man gesagt hat, okay, da kann man sich einiges zum Vorbild von nehmen, weil sie die wirklich sehr empathisch geführt hat, gleichzeitig aber auch, darf man ja auch nicht vergessen, im klinischen Alltag, ja, jetzt nicht mal von der Realität aus und nicht von dem, von dem altruistischen Arzt, der sich jeden Tag für jeden Patienten 3 Stunden Zeit nehmen kann, trotzdem in dem System gut funktioniert hat und trotzdem effizient gearbeitet hat. Also die hat da einen sehr, sehr, sehr guten Mittelweg gefunden. Und ich glaube eher, dass das ein Fehler im System war, dass sie nicht die Zeit hatte, sich so viel Zeit nehmen zu können für den Patienten und das Gespräch nicht so führen konnte. Aber aus der Situation, die ihr quasi gegeben war, fand ich, hat sie das extrem gut trotzdem noch umgesetzt.
Klar, aber dann ist es vielleicht bei ihr jetzt in dem Fall so gewesen. Aber wie gesagt, ich schätze, dass sowas auch, glaubst du nicht, dass wenn man irgendwie Ewigkeiten im Krankenhaus arbeitet, dass man dann vielleicht irgendwo dann doch sagt, okay, da stumpfe ich so krass ab oder da habe ich mich so dran gewöhnt, dass man vielleicht so ein bisschen den Bezug dazu verliert, dass man eben wirklich mit einem Menschen spricht, für den das gerade der Mittelpunkt des Lebens und der Weltuntergang ist, weißt du?
Gibt's bestimmt, auf jeden Fall. Also ich hatte bei ihr jetzt aber halt nicht das Gefühl, also ich habe ja jetzt gerade von ihr gesprochen, deswegen, bei ihr hatte ich das jetzt nicht das Gefühl, also sie wusste schon genau, was sie da gerade tut und was das bedeutet für den Patienten. Aber ja, das, was du sagst, das gibt's hundertprozentig, ja. Bestimmt.
Das ist generell, also ich wollte gleich noch einmal kurz zurückrudern, wir springen jetzt gerade ein bisschen, aber mir fiel noch eine Sache ein, die vielleicht noch für die Leute, jetzt, wir müssen ja immer noch überlegen, ein Großteil, der jetzt zuhört, sind ja auch Leute, die ins Studium rein möchten und sich nur Fragen stellen, schaffe ich das Studium, ne? Und da ist mir noch eine Sache eingefallen und zwar diese häufige Frage, die kommt, wie gut muss ich denn auswendig lernen können? Das kann ich ja nicht. Das geht gleichzeitig so ein bisschen mit dem Klischee einher, ihr Mediziner lernt ja alles nur auswendig. So.
Soll ich dazu jetzt Stellung nehmen?
Ja, ich bitte Sie, nehmen Sie dazu Stellung.
Okay, kurz und bündig würde ich sagen, ja, man muss schon viel auswendig lernen. Ich habe vor dem Studium, hatte ich auch immer so dieses Klischee, so, alles klar, man muss, oder was heißt vor dem Studium, ich habe auch Anfang des Studiums gesagt, okay, eigentlich muss ich ja gefühlt nur auswendig lernen, das ist keine wirklich intellektuelle Leistung verglichen zu anderen Studiengängen, wenn ich das mit meinen besten Freunden vergleiche, die alle irgendwie was Mathematisches, Ingenieurwissenschaftliches studieren, dachte ich immer so, okay, das, was die auf was für einem Level die was verstehen müssen, kann man mit dem Medizinstudium gar nicht vergleichen, weil bei uns ist so, yo, hier hast du einen Anatomieatlas und gönn dir, nächste Woche frage ich dich das ab. Es ist ein sehr, sehr, sehr großer Teil, würde ich schon sagen, auswendig lernen, aber eine intellektuelle Leistung würde ich trotzdem sagen, ist das, also ist schon eine große intellektuelle Leistung, die man da, also aber zum Teil, ganz ehrlich, ein Telefonbuch auswendig lernen. Zum Teil schon.
Ich finde, also ich würde dir da vom Ding her zustimmen. Ich glaube trotzdem, dass die Kunst, in Anführungsstrichen Kunst, in der Medizin darin besteht, dass man in diesen 6 Jahren, habe ich das Gefühl, ganz, ganz viele Fächer sozusagen anfängt zu studieren, aber nie so richtig genau. Also wir haben zum Beispiel Biochemie und Biochemie sehr, sehr genau gemacht. Wir haben ja teilweise sogar mit Leuten gesprochen, die haben Biochemie studiert. Und die haben gesagt, Also die haben quasi vorher Biochemie studiert und dann mit uns Medizin angefangen. Und im Biochemiestudium meinten die, ey Leute, also ich muss ganz ehrlich sagen, das unterscheidet sich jetzt nicht so großartig. Ne?
Außer, dass wir es in einem Jahr irgendwie gemacht haben.
Und richtig, genau. Ja. Das ist eben die Sache. Und das ist eben, wo ich dann sage, okay, da wird es dann doch irgendwie so ein bisschen brutal. Das gleiche auch für Pharmakologie. Und man hat eben so viele Dinge. Man hat dann in der Radiologie zum Beispiel dann wieder die ganze Physik-Sachen. Da fragt man sich dann oft auch, okay, warum lerne ich das so genau? Ich brauche das später eh nicht mehr so ganz genau. Aber es geht trotzdem um so Dinge, wo man sich sagt, da sind wir wieder bei meinem Beispiel Winkelbeschleunigung berechnen, ne? Aber das ist eben sehr, sehr viele verschiedene Themenbereiche sind, auf die man sich irgendwie so kognitiv auch einstellen muss. Das, finde ich, ist gar nicht so einfach. Und dann ist es dann eben doch wieder so, dass es ein paar Dinge sind, die mehr sind als nur auswendig lernen oder die einen vielleicht dann so ein bisschen unterscheiden in dem, bin ich jetzt am Ende richtig, richtig gut oder komme ich halt durch?
Ja, aber ich muss sagen, für mich war es jetzt, also man muss viele Dinge natürlich auch verstehen irgendwo, aber manchmal bleibt einfach gar nicht richtig, also ich muss zum Beispiel viel mehr Zeit aufwenden, Dinge richtig zu verstehen, als sie, sagen wir mal, kurzfristig auswendig zu lernen. Und manchmal, in manchen Fächern, wo ich gesagt habe, okay, das muss jetzt einfach nur irgendwie für die Klausur parat sein, da habe ich es einfach auswendig gelernt, ohne es wirklich zu verstehen. Manche Dinge zumindest und einfach aus mangelnder Zeit. Und dann war es halt einfach so, alles klar, jetzt halt irgendwie einfach rein in den Kopf, einmal kurz wieder zu Papier bringen und tschüss. So, und dann war es halt auch wieder weg. So, die Situation ist auch passiert. Also die Frage war ja so ein bisschen, muss man viel auswendig lernen oder nicht? Ich würde sagen, auf jeden Fall muss man viel auswendig lernen, aber dass man viele Dinge natürlich auch verstehen sollte, ist ja natürlich, also ist ja klar, oder?
Das Problem ist, man muss ja. Ich frage mich häufig, also ich meine, klar, man kann Medizin ja mit einem Maschinenbaustudium oder so überhaupt nicht vergleichen. Dass man da was anderes leisten muss, in einer anderen Art und Weise, ist ja völlig klar. Trotzdem muss man sagen, in welchem Studium hast du denn eigentlich keine Basics, keine Basics, die man irgendwie erstmal draufkriegen und sich auch irgendwo einfach reinknallen muss, um damit dann sozusagen Handwerk hinzunehmen können. Das ist so eine Art Handwerkszeug, was du brauchst, um viele Dinge dann irgendwie verstehen zu können. Pharmakologie ist doch das beste Beispiel. Ja, man kann sich so ein paar Dinge erschließen, aber nein, also so Medikamentennamen zu Medikamentengruppen mit Indikation, also wann darf ich die geben und wann nicht, Kontraindikation und welche Nebenwirkungen haben die, das musst du dir halt einfach reinknallen. Es gibt Medikamente, da kannst du dir merken, okay, das funktioniert so und so, das passiert so und so, dann müsste es eigentlich die und die Wirkung und Nebenwirkung haben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in den Großteilen ist es doch einfach so, du lernst die Dinger auswendig und dann kannst du sie irgendwann anwenden. So ist es halt nun mal. Und oft muss man dann auch wiederum sagen, das, was wir auswendig lernen müssen, das brauchst du später in der Klinik dann auch wieder nicht so genau. Es gibt sehr viele Ärzte, die dann immer noch in den Dingen einfach nachschauen, weil sie es so oft nicht benutzen. So.
Ja, ich glaube, da kannst du aber mit jedem Studenten oder fast jedem Studenten so drüber sprechen, der sagt, ich habe gerade in meinem Bachelor oder sowas, ey, das sind Dinge, die lerne ich, die brauche ich in meinem ganzen Leben nie wieder und die muss ich mir einfach nur irgendwie reinbimsen. Und,
genau, aber das ist ja genau, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist ja genau das, was ich meine. Da unterscheidet sich Medizin dann ja eigentlich doch nicht mehr so sehr vom Studiengang aus, außer dass es halt exponentiell wahrscheinlich mehr ist. Aber ich meine nur dieses Gedankengut von, du musst halt was auswendig lernen, das hast du doch eigentlich überall.
Ja, das finde ich auch, ja.
So, und ich glaube, damit ist die Frage eigentlich ganz gut beantwortet, würde ich sagen.
Ja, jetzt wäre halt eigentlich noch die Frage, was macht dann einen guten Arzt aus, ne? Und wie ist dann halt hinterher das, was man im Studium gelernt hat, macht das dann auch später aus, dass wir ein guter Arzt werden? Aber das finde ich ist, da kann man vielleicht die Folge hinterher so ein bisschen mit abschließen, weil das können wir ja selber noch gar nicht so richtig sagen. Und das ist ja auch eine Frage, die uns ja auch beschäftigt. Das wissen wir ja selber auch noch nicht so richtig. Ne? Oder das ist ja auch eine Frage, die ich mir auch manchmal immer noch stelle. Ist es denn so, dass wenn ich jetzt im Studium, ich habe ja in Pharma so hier und da mal meine Probleme, ja, aber ist das jetzt hinterher, sagen wir mal, ausschlaggebend dafür, dass ich ein schlechter Arzt werde oder ein guter Arzt werde? So, das sind aber ja Dinge, das wissen wir ja jetzt noch gar nicht. Wir können ja jetzt nur über dieses Zwischenmenschliche sprechen und die Erfahrungen, die wir halt bis jetzt im Krankenhaus gesammelt haben. Aber ob das jetzt das Akademische uns wieder hinterher hilft, wirklich beim Arzt sein, das können wir ja so noch gar nicht oder schwierig beantworten. Oder glaubst du hast da schon eine Antwort drauf?
Ich sehe schon den Punkt, den du meinst. Also natürlich kann man das nicht. Ich glaube zum Beispiel, wir machen uns so oft Gedanken darüber, oh scheiße, das habe ich eigentlich nicht so richtig 100% verstanden oder das habe ich doch in 2 Wochen eh wieder vergessen, ne? Bin ich deswegen schlechter Arzt? Da würde ich sagen, wahrscheinlich ist es nicht so, aber man kriegt natürlich immer wieder dieses Gefühl. Was ich aber eher meine, ist so, wie du schon sagst, vom Charakter, braucht man die gleichen Eigenschaften oder die Eigenschaften, die einem was im Studium bringen, bringen die einem auch was im Beruf? Und da würde ich, das passt ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast, mit der anderen Ärztin. Das würde ich gar nicht sagen, also das passt eigentlich ganz gut, weil wir haben ja gesagt, im Studium braucht man Fleiß, man braucht Willenskraft, man braucht Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen. Und ich glaube, das brauchst du später in der Klinik auch, weil da hast du ja wieder gesagt, da ist der Druck halt immens groß, auch wieder von oben, dass du effizient sein musst, aber gleichzeitig erwarten ja auch Patienten was von dir und du hast ja auch eine eigene, also einen Anspruch an dich selbst, ne? Und ich glaube, da zum Beispiel passt das schon ungefähr. Ich glaube aber, dass man, wie gesagt, was du sagst, sagen kann, wenn ich gut im Studium bin, heißt das nicht, dass ich automatisch auch ein guter Arzt bin. Rein fachliches Verständnis bringt es halt nicht. Da sind wir wieder bei diesem typischen Ding, das weiß ja eigentlich jeder. Du brauchst die Mischung. Du musst ein bisschen was in der Rübe haben und du musst ein bisschen was mit Menschen können. Du kannst halt Menschen nicht wie ein Müllsack behandeln. Das geht halt einfach nicht. Aber gerade diese Sache mit diesem Druck, da gehen wir wieder in eine ganz andere Richtung. Da ist man ja irgendwann schon wieder so ein bisschen bei dieser Art Fehlerkultur. Wie gehe ich als Arzt zum Beispiel mit Fehlern um? Weil ich finde, auch das macht einen guten Arzt aus, zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht oder tut mir leid, ich habe es vergessen. Weißt du? Sowas in der Art. Da gehen wir nochmal in eine ganz andere Richtung. Da möchte ich weiß, bevor wir gleich abschließen, da wollte ich nur eine Sache erzählen. Ich hab da mit meinem Vater drüber gesprochen, ne? Und jetzt pass mal auf, was der mir erzählt hat, ne? Ich meine, es ist ja so, ich sehe ja, oder ich habe schon sehr viel Respekt vor meinem Vater als Arzt generell, aber auch als Arzt vor allem. Und was der mir erzählt hat, also der hat schon echt viel geschafft so, aber was dem auch für Fehler passiert sind, ne, da frage ich mich, Junge, ich habe Angst vor der Klinik, ich habe Angst, Arzt zu sein. Er hat mir mal erzählt, dass der mal, gut, das ist noch eine Sache, die ist nicht gut, aber rein gesundheitlich jetzt nicht übertrieben dramatisch. Da hat er erzählt, dass er in ein Zimmer gegangen ist und jemanden über den Krebs aufgeklärt hat. So das, was du eben gesagt hattest. Halbe Stunde hat er sich Zeit genommen und die Person gegenüber mit riesen aufgesperrten Augen, Mund offen und sagt, ich Krebs? Da hat er den falschen Patienten aufgeklärt. Mhm. Ne? Weil halt einfach die Zimmer getauscht wurden. Die haben den halt rumgeschoben. So, ja, nee, Herr So-und-so lag in Zimmer XY. Ne? Das klingt jetzt im ersten Moment nicht so schlimm, aber was das für einem, also was du einem Menschen damit für Angst machst, einfach weil du auch überarbeitet bist, weil du viel, ne, oder einfach mal einen Fehler machst, das kann ja auch passieren. Jo. Er hat auch erzählt, er hat schon mal jemandem eine falsche Blutgruppe angehängt.
Oh, scheiße, ey, das ist halt echt hart, ne?
Ja. Aber er hat insofern Glück, weil er halt sozusagen, die Blutgruppe war trotzdem kompatibel, weißt du, wie ich meine? Es war theoretisch nicht die richtige, die anhängen hätte sollen. Ja, aber
es war einfach Glück dann, oder?
Es war pures Glück, meinte er. Er meinte, war pures Glück. Er hat natürlich sofort wieder abgestellt, ne? Aber es war pures Glück, dass da nichts weiter passiert ist. Das Gleiche, was auch bei, er meinte damals, ne? Er war ja damals, also er ist mittlerweile schon in Rente. Der hat damals 36-Stunden-Dienste noch machen müssen. Und da hat er erzählt, dass eine Krankenpflegerin zu ihm ankam und meinte, hier, die kennt er schon länger, im Zimmer so und so, brauchen noch das und das gespritzt. Der war halt durch, ne? Er hat die Spritze genommen, hat das injiziert. Plötzlich hört die auf zu atmen. Da hat er ihr Muskelrelaxanz gespritzt. So. Da denkst du dir nur so, Alter, ne? Jo. Ich dachte, als er mir das erzählt hat, ne? Ich war da völlig weg.
Ich müsste erstmal selbst behandelt werden, weil ich erstmal direkt einen Herzinfarkt hätte.
Ja. Dem ging's genauso, ne? Die haben dann am Ende alles wieder hinbekommen und ging noch, ne?
Direkt das Reanimationsteam rufen für mich. Aber nicht für die Patientin. Junge,
weißt du, aber das, was ich mir da denke, er meinte so, zieh dich warm an, ne? Zieh dich warm an. Solche Fehler werden, also vielleicht nicht sowas, aber vielleicht auch schon, aber Fehler werden dir passieren. Die sind unumgänglich.
Ja, so eine gesunde Angst ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber da sind wir halt wieder so ein bisschen an dem Punkt, dass man sich Dinge auch trauen muss und nicht zu sehr Angst hat. Und ja, genau diesen Mittelweg halt finden muss von, ich mach das jetzt einfach und Ich muss aber auch echt kontrollieren, dass ich das, was ich mache, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen halt in dem Moment tue. Aber manchmal ist man auch einfach in Situationen, da muss man es halt einfach mal machen so. Aber dass einem dann solche Fehler unterlaufen, ist halt, wird uns auch passieren. Aber da habe ich ganz ehrlich, da habe ich richtig Schiss vor.
Das war das, was ich eben meinte, mit dem sich Dinge trauen. Jetzt ist es vielleicht nochmal so ein bisschen besser rübergekommen, was ich damit meinte. Da den Mittelweg zu finden, das ist eine üble Sache. Ne? Da kriege ich, ja. Aber ich glaube, wir haben damit die Folge ganz gut, vielleicht zum Ende nochmal ein bisschen was Interessantes. An alle Leute, die jetzt hören und es ist ein weiter Weg, aber wenn man es will, dann kann man es schaffen. Und auch, es ist die gleiche Message wie letzte Folge auch, hört auch da gerne nochmal rein, wir fühlen mit euch, wir wissen, ihr wollt das unbedingt und die Sachen, die wir euch jetzt erzählt haben, es geht eigentlich am Ende darum zu sagen, wenn ihr den Platz habt, geil, wir freuen uns für euch, ihr packt das, wenn ihr es wollt und wenn ihr den Platz noch nicht habt und auch an irgendwie an einem Test wie ein Hamnat oder so oder TMS, so wie wir gescheitert seid und das irgendwie erst beim vierten Anlauf funktioniert, ist auch in Ordnung. Ihr könnt das Studium trotzdem schaffen. Ihr seid damit nicht blöd. Und wenn ihr lange gewartet habt, ist auch egal. Ihr schafft es trotzdem, wenn ihr es wollt. So, das ist so das, was wir mit dieser Folge eigentlich sagen wollen.
Das ist so die Message, ja. Weißt du, was mir gerade auch noch aufgefallen ist? Was irgendwie ganz witzig ist, dass ich das Gefühl, was ich das ist mir wirklich tatsächlich gerade das erste Mal so ein bisschen bewusst geworden, das Gefühl, was ich nach dem Abi hatte und vor dem Studium, dass ich dafür vielleicht zu doof bin oder nicht gut genug für bin, habe ich so ein bisschen übertragen ins Studium vor dem Arzt sein. So, bin ich denn überhaupt gut genug, hinterher Arzt zu sein? Das ist eigentlich diese, ich sag mal, ein bisschen diese Angst oder nicht richtig Angst, eher so Befürchtung, sich so ein bisschen verschoben haben einfach. Das ist mir aber gerade erst tatsächlich das erste Mal bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe.
Ja, aber das passt. Das passt auf jeden Fall. Wenn man dann irgendwie in den Seminaren oder so von den Ärzten dann hört, ja, da macht man das so, da macht man das so. Und, ne? Und man vergisst, dass jeder mal angefangen hat. Man vergisst, dass die Leute wahrscheinlich schon seit Jahren Fachärzte oder Ärztinnen sind und das, was sie machen, halt einfach aus dem FF können.
Ja, da spielt halt ganz viel Erfahrung auch mit rein. Ne? Und das bekommst du im Studium einfach noch nicht. Und du bist auch einfach ein ganz anderer Spezialist im Facharzt. Wenn der Facharzt aus der Chirurgie dann nochmal was über die Innere sagen soll, dann ist er da vielleicht auch nicht mehr wirklich am Start. Er hat halt einfach dann einen riesen Erfahrungsschatz, aber halt in der Chirurgie, ne?
Überleg mal, wie wir zugebombt werden mit Informationen und der Facharzt geht selber nochmal über die Zeit fast des Studiums, weißt du? Das ist ja eigentlich komplett crazy. Und selbst dann, ich weiß halt nicht, ob dann irgendwann mal der Punkt kommt, wo man sagt, ich kann das jetzt. Das ist ja auch irgendwie das Spannende an der Medizin, das Spannende und gleichzeitig das Beängstigende, dass es eben nicht immer nach Schema F geht. Du brauchst immer einen Plan B. Na, du brauchst, wenn das nicht funktioniert, wie es im Lehrbuch steht, dann musst du halt was anderes machen. Oder es kann sein, dass die gleiche Krankheit sich 50 Mal so äußert, aber beim 51. Mal ist es halt anders und du musst dann halt darauf reagieren. Und da ist eben diese Sache mit dem ich stotter irgendwie die Folge, ist mir aufgefallen. Ich bin so aufgeregt irgendwie, weil dieses Thema so emotional einem irgendwie so mit einbezieht.
Mach ich dich so nervös, Justin, mach ich dich so nervös.
Nee, du jetzt eher. Weißt du, was meine Schwester mich gefragt hat? Wann denn die ersten Leute fragen, ob wir zusammen sind?
Sind wir das nicht?
Jetzt wirst du frech.
Ja, also ich hatte eigentlich gerade auch überlegt, so einen richtig schönen romantischen Abschluss zu finden. Weil wir jetzt also ein bisschen eher so auch über Angst gesprochen haben und dass man sich vielleicht nicht gut genug fühlt fürs Studium. Und so möchte ich eigentlich die Zuhörer gar nicht entlassen. Und ich wollte eigentlich sagen, dass man ja im Studium vor allem halt auch gute Freunde braucht, die mit einem zusammen das Ganze durchstehen und deswegen wollte ich dir eigentlich auch heute die Ehre überlassen, den Podcast schließen zu dürfen, einfach weil du so ein netter, guter Freund bist, weißt du? Und auch
heute darf ich
heute schließen. Darfst du schließen.
Das erste Mal
du darfst heute zunähen. Da freue ich mich, also da freue ich mich auch ein Stück weit dann für dich, dass du das erste Mal machen darfst. Ich bin auch gespannt, wie du das tust. Kleines Feedback gibt's dann nach der Folge und ja.
Muss ich mich einfach mal trauen.
Genau, muss ich einfach mal trauen, das zu machen. Und find du einfach den Punkt, wann du zumachen möchtest.
Ja, wir können ja jetzt eigentlich auch gleich schließen. Wir haben ja alles gesagt, was wir wollten. Ich find's einfach nur interessant, wie sich das so weiterzieht. Und dass irgendwann, weiß nicht, ob irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, ja, jetzt habe ich genug Erfahrung gesammelt. Ich sag das jetzt so und dann wird das so stimmen. Aber das ist eine Sache für eine andere Folge vielleicht auch nochmal. Da können wir ein langes Fass aufmachen. Ich werde jetzt gleich schließen. Zum Schluss nochmal, Leute, wenn ihr bis hierhin gehört habt, seid ihr echt ja, ist echt cool. Wir haben von vielen Leuten gutes Feedback bekommen und es macht immer wieder Spaß. Und vergesst aber bitte nicht, ihr könnt uns jederzeit schreiben, denn der Podcast soll ja in erster Linie auch euch was bringen. Wir möchten euch helfen. Wir haben viele Themen jetzt notiert und wie gesagt, wir möchten, dass es euch was bringt. Und im Gegenzug freuen wir uns natürlich aber auch wie immer über eine Bewertung bei einem oder über ein Follow vor allem in einer Podcast-App eurer Wahl, ob Spotify, Deezer, iTunes, wo auch immer. Bei iTunes freuen wir uns natürlich immer über die 5 Sterne.
Und natürlich auch gerne weitergeben an Freunde den Podcast. Ne? Wenn ihr noch jemanden kennt, der sich fürs Medizinstudium interessiert, den diese Folgen interessieren könnten, immer gerne natürlich auch weiter teilen.
Richtig. Und dann würde ich sagen, Lukas, wenn du nichts mehr hast.
Ich habe nichts mehr. Keine letzten Worte.
Dann sind das meine letzten Worte und dann schließe ich den Podcast.